Grüezi miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder in Bern sein darf, an so einem wunderschönen Sonntagmorgen. Und vor über 30 Jahren, als wir noch nicht in der Schweiz waren, da war diese Strecke dann meistens mit Ferien verbunden. Kommt einem dann immer in den Sinn, wenn man so von runterfahrt, wo es nach Basel abgeht, Richtung Bern. Ja, und deshalb sind viele gute Erinnerungen verbunden. Und heute darf ich diese Strecke fahren zum Dienst. Das ist das Schöne, was früher mal Urlaubsstrecke war. Ich möchte heute Morgen ein Kapitel lesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 46. Und das ist ein Text, der ist nicht so bekannt. Und ich sage dazu, wenn ich mit Lesen beginne, dann stutzt vielleicht der eine unter anderem am Anfang, ja, was ist das für ein Text? Aber wir werden diesen Text lesen und ich werde es dann erklären. Ein Text, der uns die unvergleichliche Größe Gottes vor Augen stellt. Jesaja Kapitel 46, ab Vers 1. Es sind nur 13 Verse, die dieses Kapitel hat. Und es beginnt: Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Hört auf mich, o du Haus Jakob, und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleich sein sollten? Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an einen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer. Nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an die Anfänge von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern. Und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Soweit dieses Kapitel Jesaja 46. Am 22. März 1528, da erreichte die Reformation das Bergdorf Elm, Glarus, Ostschweiz, am Ende vom Senftal gelegen. Und Elm ist ja bekannt durch das Martinsloch, wenn zweimal im Jahr, im Frühling und dann im Herbst, die Sonne durch dieses Loch in der Felswand genau auf den Kirchturm von Elm scheint. Damals war die Reformation nach Elm gekommen und die Einwohner von Elm wussten jetzt nicht so recht, wie sollen sie mit dem umgehen, was sie da hören. Dieser neue Glauben für sie, neu in Anführungszeichen, in dem es nur noch um die Bibel ging, das Wort Gottes, Und bisher waren sie ja immer in die Kirche gegangen und haben sich niedergekniet vor den Heiligenbildern und haben zu den Heiligen gebetet und haben von ihnen Hilfe erwartet. Und jetzt hörten sie, das sei alles nicht notwendig, das sei verkehrt. Dann wird erzählt, wie sie überlegt haben, was sollen wir tun. Dann sind sie auf eine Idee gekommen. Sie haben gesagt, wir nehmen diese Heiligenbilder, tragen sie aus der Kirche. Sie wurden in das nahe Bachbett geworfen. Dann haben sie gesagt, wenn die wirklich helfen können, zu denen wir bisher gebetet haben, dann müssen die innerhalb von einer Woche von selbst wieder in der Kirche stehen. Und dann wissen wir, dass sie wirklich helfen können. Nun, ihr könnt euch denken, was geschehen ist. Eine Woche ging vorbei und die heiligen Bilder lagen immer noch im Bachbett. Und dann haben die Elmer gesagt, jetzt treten wir zum neuen Glauben über, zur Reformation. Jetzt kann man sagen, es war noch keine Bekehrung, keine Umkehr, wie sie uns in der Bibel gezeigt wird zum lebendigen Gott. Und trotzdem haben die Elmer damals eine ganze Menge verstanden gehabt. Heiligenbilder, wenn sie wirklich helfen sollen, wenn man zu ihnen betet, dann müssen sie sich auch selbst bewegen können. Und damit sind wir mitten in diesem Bibeltext aus Jesaja 46. Der lebendige Gott hatte sich in der Vergangenheit in einzigartiger Weise seinem Volk Israel geoffenbart. Und trotzdem standen die Israeliten immer wieder in der Gefahr, ihr Heil bei anderen Göttern, bei sichtbaren Götzen zu suchen. Und sie verfielen dem großen Irrtum, dass sie diese Götzenbilder, die sie sehen konnten, die Menschen gemacht haben, dass die ihnen etwas geben können, was der lebendige, unsichtbare Gott ihnen nicht geben kann. Einmal ganz abgesehen von den Finsternismächten, die sich hinter solchen Götzenbildern verbergen. Und Israel verarmte dadurch nicht nur innerlich, dass sie immer wieder zu den Götzen abschweiften, sondern damit richteten sie sich auch gegen die Ehre Gottes und zogen das Gericht Gottes auf sich, früher oder später. Und dieses Schielen nach anderen Göttern, nach sichtbaren Götzenbildern, das durchzog die ganze Geschichte Israel. Gehen wir zurück in das Buch Josua. Israel war im verheißenen Land angekommen. Und da sagt der Herr in Josua 24, dem Volk Israel in Vers 2 und 3, dass ihre Väter anderen Göttern gedient haben. Und da griff sich der lebendige Gott Abraham heraus aus einer Umgebung, einer Familie, einer Kultur, die anderen Göttern gedient haben. Er rief ihn heraus. Abraham war ein Götzendiener ursprünglich. Und dann war das Große, Abraham glaubte dem lebendigen Gott, was sich in seinem Gehorsam zeigte. Also Götzendienst, das war in Israel schon der Fall, weit vor der Geschichte vom goldenen Kalb in der Wüste. Und wir lesen auch in Josua 24 in Vers 14, dass die Israeliten schon in Ägypten anderen Göttern gedient haben, bevor sie der Herr aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat, um in das Land Israel zu bringen. Schon damals haben sie anderen Göttern gedient. Und dann geht es weiter. Sie waren im verheißenen Land, dann kommt das Richterbuch. Und immer wieder lesen wir dieses Wechselspiel, Abfall vom lebendigen Gott, Anbetung anderen Göttern, die den scheinbar mehr bieten konnten. Und sie wurden gedemütigt, Gott hat sie gerichtet, sie kehrten um und wieder Abfall vom lebendigen Gott. Und es geht weiter vom Richterbuch, das geht bis in die Königsgeschichte Israel hinein, Nordreich Israel, Südreich Israel. Immer wieder abschweifen vom lebendigen Gott zu anderen Göttern. Und jetzt kommen wir zum Buch Jesaja selbst. Der Prophet Jesaja tat im Südreich Israels seinen Dienst unter verschiedenen Königen. Die waren aus dem Haus Davids, die verheißene Linie, dort sollte der Erretter kommen. Und darunter war auch der König Ahas, als Jesaja wirkte. Das lesen wir in Jesaja 1, Vers 1. Ahas ließ einen Götzenaltar im Tempel des lebendigen Gottes in Jerusalem bauen. Möglicherweise aus pragmatischen Gründen. Er war verbündet mit der damaligen Weltmacht und zugleich seiner Schutzmacht Assyrien, die ja nicht an den lebendigen Gott glaubte. Möglicherweise pragmatisch, einen Altar für die Götter dieser Weltmacht im Tempel des lebendigen Gottes. Aber ob das pragmatische Gründe sind oder andere Gründe, die Folge davon ist immer, dass die Hilfe nicht bei Gott selbst, sondern bei anderen Göttern. Und das Vertrauen nicht auf Gott selbst, sondern auf andere Götter gesetzt wird. Und dann gab Gott dem Propheten Jesaja einen Blick in die Zukunft. Und er gab ihm einen Blick in die Zukunft, wenn die neue Weltmacht Babylon, die erst noch kommen sollte, war damals noch nicht die Weltmacht, aber die neue Weltmacht Babylon, wenn sie Israel für ihre Untreue gegenüber dem lebendigen Gott richten würde. Wenn das Volk aus dem Südreich Israels auch in Gefangenschaft geführt wird. Und scheinbar würde auch das babylonische Weltreich mit seinen Götzen und Göttern den Sieg über das Volk Israel und nicht nur über das Volk Israel, sondern über den lebendigen, unsichtbaren Gott davontragen. Und deshalb spricht Gott nicht nur davon, dass Israel durch Babylon gerichtet wird. Es geht noch weiter. In seiner Einzigartigkeit spricht er auch davon, dass am Ende Babylon gerichtet wird. Mit diesen scheinbar übermächtigen Göttern, mit diesen Götzen, die sie gehabt haben, weil sie auch nicht ihr Vertrauen beim lebendigen Gott suchen. Und deshalb haben wir in Jesaja 40 bis Jesaja 46 immer wieder neu diese Auseinandersetzung zwischen dem lebendigen, einzigartigen Gott und den von Menschen gemachten Göttern und Götzen. Seine Einzigartigkeit wird uns vor Augen gestellt, auch in dem Text, den wir gelesen haben. Und ich möchte jetzt in vier Schritten durch diesen Text gehen. Das erste, ein einzigartiger und unvergleichlicher Gott, was wir hier haben. Das zweite, ein Gott, der sein Volk hält und trägt. Dann kommt das dritte, ein Gott, der alles weiß und der alles lenkt. Und dann kommt das vierte, ein Gott, der alles gibt und der rettet. Zunächst das Erste, ein einzigartiger und unvergleichlicher Gott. Ich habe gesagt, dieser Text beginnt etwas ungewohnt. Baal krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren, den Vieh aufgeladen. Um was geht es hier in Vers 1? Baal und Nebo waren die beiden Hauptgötter Babylons. Und Baal ist ein anderer Name für den Götzen Marduk oder Merodach, den Schutzgott der Stadt Babylons. Und Baal galt als ein Kalb des Sonnengottes Utu. Nebo oder Nebu soll der Sohn des Baal oder Merodach gewesen sein. Und er galt auch als Schutzgott Babylons. Und Baal fühlten sich alle Könige verpflichtet. Und die Namen der Götzen Babylons schlugen sich auch in den Namen der Könige nieder. Der bekannteste oder mit der bekannteste König aus dem Neubabylonischen Reich, Nebukadnezar, kommt ja in der Bibel immer wieder vor. Was heißt das? Nabu oder Nebu schütze meine Grenzen. Das ist die Namensbedeutung, also der Schutzgott Babylons. Belzazar, der letzte König des Neubabylonischen Reichs, von ihm lesen wir in Daniel 5. Und sein Name bedeutet, Baal oder Marduk beschütze den König. Sie waren also diesen Göttern verpflichtet. Jetzt gehen wir ins Buch Daniel. In Daniel 1, Vers 1 und 2 lesen wir, wie der Herr 605 vor Christus den jüdischen König Joachim und ein Teil der Tempelgeräte, des Tempels des lebendigen Gottes, in die Hände Nebukadnezars, des babylonischen Königs, gab. Und Nebukadnezar brachte die Tempelgeräte aus Jerusalem nach Babylon und stellte sie als Siegestrophäen in das Haus seines Gottes Marduk oder Bel. Das war damals die erste Wegführung von Juda nach Babylon. Und knappe 20 Jahre später wurde Jerusalem und der Tempel durch Nebukadnezar zerstört. Und noch weitere Tempelgeräte wanderten von Jerusalem nach Babylon als Siegestrophäen in diesen Götzentempel des Marduks. Das lag aus der Sicht Jesajas noch 120 Jahre in der Zukunft, dass der Tempel zerstört wurde. Scheinbar hatten die Götter, als das gekommen ist, die Götter Babylons sich als stärker erwiesen als der unsichtbare Gott Israels. Und ohne dass irgendetwas passiert wäre, blieben die Tempelgeräte vom Tempel des lebendigen Gottes 65 Jahre im Götzenhaus des Marduk in Babylon. Und wie erwähnt, lesen wir in Daniel 1, ab Vers 2 dann, dass die Tempelgeräte in die Hände Nebukadnezars gegeben wurde und dass Gott sie, die Geräte aus seinem Tempel, in die Hände dieses Götzendieners Nebukadnezar gegeben hatte. Das war Gericht über den Ungehorsam seines Volkes, weil sie immer wieder von ihm abgewichen sind. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. So etwas kann Gott tun. Die Geräte aus seinem Tempel in die Hände eines götzendienerischen Königs geben, wo sie dann als Siegestrophäen aufgestellt wurden. Das kann Gott tun in seiner Größe. Und das ist etwas ganz anderes als dieser charismatische Irrtum, dass Gott immer und überall und sofort seine Macht demonstrieren müsste. Und am besten auch dann, wie wir das wollen und wann wir das wollen. Doch das muss Gott nicht. Der lebendige Gott ist so groß, dass er an bestimmten Stellen in der Bibel auf seine Macht verzichten kann. Und trotzdem bleibt er der Allmächtige. Trotzdem bleibt er dem, dem nichts entgleitet. Auch dann, wenn er scheinbar ohnmächtig erscheint. Und jetzt gehen wir in unser persönliches Leben. Wir dürfen immer um das Eingreifen Gottes beten, wenn wir Nöte haben, von Nöten umgeben sind. Und der Herr kann eingreifen, wenn er möchte. Aber der Herr kann auch schmerzhafte Lebensführungen, Schwierigkeiten auferlegt lassen und zeigt seine Größe darin, nicht damit er es einfach wegnimmt, sondern dass er die Seinen trotzdem trägt und dass er trotzdem mit ihnen zum Ziel kommt. Ich habe gesagt, 65 Jahre lang zog der Gott Israels, der lebendige Gott, scheinbar den Kürzeren gegenüber den babylonischen Göttern. Bis zu jener denkwürdigen Nacht, von der wir in Daniel 5 lesen. Dieses Saufgelage des König Belsazars, umgeben von den medopersischen Heeren, Babylon galt als uneinnehmbar. Und dann haben sie getrunken, dann haben sie gefeiert, Babylon uneinnehmbar, unsere Götter Babylons. Und in seinem Suff ließ er die Tempelgeräte holen aus dem Haus des Marduks. Und er trank aus diesen Tempelgeräten mit seinen großen, wörtlich steht da, mit seinen Huren. Und sie haben den lebendigen Gott gelästert über ihre Götter von Babylon. Und dann erschien an der Wand diese Handschrift. Und ich sage in diesem Zusammenhang immer, das war die schnellste Ausnüchterung aller Zeiten. Von einem Augenblick auf der andere war Belsazar fassungslos, stocknüchtern, was dort geschehen war. Und der lebendige Gott zeigt seine Größe in dieser Nacht. Und in derselben Nacht wurde Belsazar umgebracht, was keiner für nötig hielt. Für möglich hielt, Entschuldigung. Also zunächst noch eine furchtbare Gotteslästerung über den lebendigen Gott. Diese Handschrift mit dem Todesurteil, die an der Wand erschien. Ein völlig erschrockener König. In derselben Nacht haben die Medo-Perser Babylon eingenommen, die als uneinnehmbar geltende Stadt, und Belsazar getötet. Und dann passierte das, was wir hier lesen. Die Götzen gründen sich, sie sind zusammengebrochen. In Vers 11 ist die Rede von dem Adler, den Gott von Osten herbeiruft, von dem Mann, und das war eben der medo-persische König Kyros, der dann Babylon erobert hat. Und da leuchtet hinter unserem Text die Einzigartigkeit Gottes auf. Ich habe vorhin schon gesagt, als Jesaja wirkte, da war Babylon noch gar nicht die unumstrittene Weltmacht. Da war noch Assyrien die Weltmacht. Das lag alles noch in der Zukunft. Und nun schreibt Jesaja von Ereignissen über 160 Jahre im Voraus, so als wenn sie schon geschehen sind, dass die Götter Babylons zu Boden gestürzt werden. Und das ist die Einzigartigkeit Gottes. Ich komme noch darauf zurück. Und das ganze Kapitel zeigt uns, wie hilflos am Ende die scheinbar übermächtigen Götzenbilder Babylons waren, auch trotz aller Finsternismächte, die sich dahinter verbergen. In Vers 5 sagt der Herr deshalb, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem wollt ihr mir nachbilden? Und da klingt nicht nur das Bilderverbot aus dem zweiten Gebot an, du sollst dir kein Bildnis machen. Es geht darum, dass wir den lebendigen Gott letztendlich nicht in einen Rahmen zwingen können. Dass wir uns nicht ein festes Gottesbild machen können. Natürlich haben viele Menschen ein verkehrtes Gottesbild, ihre Vorstellungen von Gott. Ein Bild ist immer etwas Eingefasstes und Begrenztes. Aber dann geht es nicht darum, dass man das Gottesbild A gegen das Gottesbild B oder C auswechselt, sondern dass wir durch die Bibel das Wort Gottes wachsen in der Erkenntnis des einzigartigen und unvergleichlichen Gottes, den wir niemals ganz verstehen und begreifen können, der jedes Gottesbild sprengt und dessen Gedanken und Handeln für uns oft nicht nachvollziehbar ist, wie Paulus in Römer 11 sagt. Und trotzdem ist er immer heilig, gerecht, voller Liebe und Barmherzigkeit, der unfassbare Gott, der absolut vollkommen ist und treu ist und zu seinem Wort steht. Der Theologe Karl Barth, dessen Theologie ich in manchen Punkten nicht teilen kann, hat aber diese Einzigartigkeit Gottes in einem Satz gut zusammengefasst. Er hat Gott als den ganz anderen beschrieben. Und da meint er, der unsere menschlich-rationalen kleinen Systeme sprengt, der viel zu groß ist für unser Denken. Jetzt kommt das andere. Wenn wir zu Jesus gehören, an Jesus glauben, wenn wir gerettet sind durch ihn, Sündenvergebung haben, dann darf ich zu diesem unfassbar großen Gott, den ich niemals ganz begreifen kann, aber lieber Vater sagen. Der ganz persönliche Zugang. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. In Vers 6 und 7 macht der Herr nun deutlich, wie scheinbar die so übermächtigen Götter gemacht werden. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind bei uns, Landwirtschaft in der Nähe, oder wir hatten auch immer wieder Kontakt zu verschiedenen Bauern, auch wenn sie ein Stück weg waren, dann war ja immer die Konkurrenz, wer hat den besten und größten Traktor. Das ist ja so, mein Traktor ist besser wie der vom Nachbar und so weiter. Und dann hat man den eigenen Traktor aufgewertet und den anderen abgewertet. Und damals gab es viele Hanomag-Traktoren. Da gab es so einen abwertenden Spruch, wenn jemand Fendt gefahren hat oder sonst etwas. Dann hat er gesagt, ein Kilo Blech, ein Kilo Lack, fertig ist der Hanomag. Das war so abwertend gemeint. Gab auch andere Sprüche, als dann John Deere kam. John Deere, das grüne Wunder, fahr den Buckel hoch wie andere runter. So die Überlegenheit. Aber Hanomag so, ein Kilo Blech, ein Kilo Lack, fertig ist der Hanomag. War so ein spöttischer Spruch. Nun, in unserem Text geht es jetzt nicht um den Hanomag, da geht es um Götzenbilder. Und was sagt uns Jesaja? Nicht ein Kilo Blech, ein Kilo Lack, aber etwas Gold auf die Waage, etwas Silber auf die Waage und noch ein gut bezahlter Kunstschmied dazu. Und fertig ist der Gott, vor dem sie niederfallen und den sie anbeten. Und dann sagt uns Jesaja, aber die fallen nicht nur nieder, die beten denn nicht nur an, sondern sie müssen diesen angeblichen Gott noch herumtragen. Er kann sich selbst nicht von der Stelle bewegen. Denken wir noch einmal an die Bewohner von Elm mit den heiligen Bildern. Er kann nicht antworten, man schreit zu ihm, aber er gibt keine Antwort. Und daran sollen die abtrünnigen Männer in Israel denken, die immer zu den Götzen abgeschweift sind. Und sie sollen sich das zu Herzen nehmen, dass der lebendige, unsichtbare Gott von Urzeit her ihr Gott ist. Und da klingt die frühe Geschichte Israels an, von früher, von Urzeit her. Beispielsweise Hagar, die Magd von Abraham, als sie dann fliehen musste vor ihrer Herrin und verzweifelt war in der Wüste und sich Gott ihr offenbarte. Was hat dann Hagar bekannt? Und jetzt kommt dieser ganz große Unterschied zu diesen Götzenbildern. Sie hat gesagt, ein Gott, der mich sieht. Und dann sollte sie den Sohn, den sie gebären sollte, Ismael nennen. Und Ismael heißt ein Gott, der hört. Das ist der Unterschied des lebendigen Gottes zu allen Götzen. Ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der hört. Gehen wir etwas weiter. Israel in Ägypten, die Sklaverei vor dem Auszug aus Ägypten. Und ihr Geschrei, ihre Not war vor den Herrn gekommen. Und dann lesen wir in 2. Mose 2, wie Gott sich herabbeugt. Das heißt, wie er Anteil nimmt, wie ihm nichts gleichgültig ist. Eben der einfach unvergleichliche Gott. Ein Gott, der hört, ein Gott, der sieht. Ein Gott, der Anteil nimmt an den Seinen. Und dafür möchte uns die Bibel die Augen öffnen. Und nicht etwa für einen Gott, den wir uns zurechtgelegt haben und der der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche und Vorstellungen ist. Auch so ein selbstgemachtes Gottesbild, wie Gott sein müsste, wie er handeln müsste, kann man als Götzenbild bezeichnen, auch wenn man keinen Gott hat. Nein, die Augen offen. Für diesen unfassbaren, lebendigen Gott, ein Gott, der hört, der sieht, der sich um die Seinen kümmert. Wir kommen zum Zweiten, ein Gott, der sein Volk hält und trägt. Wie wir gesehen haben, stehen in Vers 2 die Götzenbilder an ihrem Ort und können sich nicht bewegen. Und dann wird uns sehr eindrücklich der Zustand der scheinbar so übermächtigen Götter Babylons aufgezeigt. Es geht nicht nur um ihren Zusammenbruch mit der Eroberung der stolzen Stadt eben, dass sie machtlos waren, sondern Jesaja beschreibt auch, wie diese Götterbilder bei den Prozessionen in Babylon den Tieren aufgeladen wurden, durch die Straßen getragen wurden, damit die Menschen von Babylon sie sehen konnten, damit sie sie anbeten konnten. Sie waren diesen Tieren, die sagen mussten, eine schwere Last. So ein Götzenbild mit Gold und Silber überzogen, das wirkt ja einiges. Sie mussten geschleppt werden, sie konnten sich nicht selbst bewegen. Und als dann Kyros die Stadt eroberte, wurden wahrscheinlich diese Götzenbilder den Esel und Kamelen aufgeladen und man wollte sie in Sicherheit bringen, dass sie ja nicht den Eroberern in die Hände fallen. Das wäre ja eine Schande gewesen. Und die Tiere sind wohl unter dieser Last zusammengebrochen. Das soll Israel ins Nachdenken bringen, wo sie ständig in der Gefahr war, den lebendigen Gott zu verlassen und sichtbaren Götzenbildern anzuhangen. Auch Babylon selbst mit seinem Stolz, mit seinen scheinbar unbesiegbaren Göttern, sollte das beschämen. Und jetzt leuchtet auf diesem Hintergrund umso heller die Einzigartigkeit Gottes auf. Das Haus Jakob und der Überrest Israel sollen deshalb auf ihn hören. Und jetzt kommt eine ganz große Umkehrung. Die Götzenbilder mussten den Tieren aufgeladen werden oder auf die Schulter genommen werden, auch bei Prozessionen herumgetragen werden, dass man sie sehen konnte. Es kommt genau das Gegenteil. Der lebendige Gott hat sich von Anfang an sein Volk aufgeladen und trägt es. Nicht Gott ist für sein Volk eine Last, wie diese Götzenbilder für die Tiere, sondern sein Volk ist eine Last für den lebendigen Gott. Nicht er hat ihnen Arbeit und Mühe gemacht, sondern es ist genau umgekehrt. Sie haben ihm Arbeit und Mühe gemacht. Das lesen wir einige Kapitel zuvor. In Jesaja 43 sagt es der Prophet, in Vers 22 bis 25, da sagt der lebendige Gott, und doch hast du, Jakob, Name für Israel, mich nicht angerufen. Noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopfer nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett einer Schlachtopfer mich nicht gedrängt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Genau das Umgekehrte. Das Volk ist für Gott eine Last. Nicht Gott muss getragen werden, sondern er trägt die Seinen. So unvergleichlich ist der lebendige Gott. Wir haben in Psalm 105 ein Dankgebet für das, was der Herr an Israel getan hat. Ein Blick zurück in die Geschichte. Und dann kommt Psalm 106 und dort wird uns das große Versagen Israels gezeigt, wie sie immer wieder ungehorsam waren. Trotzdem trägt und hält der Herr sein Volk. Das wird in unserem Text in Vers 3 und 4 noch eindrücklicher. Da heißt es, von Mutterleib an, von der Entstehung an, nahm Gott sein Volk auf seine Arme wie ein Vater ein neugeborenes Kind. Aber wir sind ein neugeborenes Kind, Zustand völliger Hilflosigkeit, wenn es auf den Arm genommen wird. Und jetzt geht es weiter. Bis in euer Greisenalter, sagt der lebendige Gott. Und das kann wieder ein Zustand völliger Hilflosigkeit sein, wenn die körperlichen und geistigen Kräfte verfallen, von Mutterleib an. Bis in euer Greisenalter trage ich euch, habe ich euch getragen. So ist der lebendige Gott. Und damit kommen wir zu Johannes 10. Ein Gott, der hält, der die Seinen trägt. Wo der Herr Jesus sagt, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Mein Vater ist größer als alles. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und wir können sagen, das ist ein zweifaches Halten und Tragen. Einmal, indem der Herr die Kraft schenkt, und ich habe das vorhin schon gesagt, auch durch sehr schwere Lebensführungen und Lebensstrecken hindurchträgt. Manchmal nicht einfach die Dinge wegnimmt, das kann auch tun, sondern die Seinen hindurchträgt durch sehr schwere Lebensführungen. Und zum anderen auch ein Halten, ein Festhalten, wo die Seinen in der Gefahr sind, zu straucheln oder von ihm weggerissen zu werden. Halten im Sinn von Bewahren. Weil der lebendige Gott in einzigartiger Weise hält und trägt, weil der Herr Jesus die Seine nie verlässt, verherrlicht er sich eben nicht nur dadurch, dass er Nöten, Schwierigkeiten wegnimmt, sondern dass er durchträgt. Jetzt gehen wir wieder ins Alte Testament, da sind wir ja, das Buch Hiob. Dieser Knecht Gottes, der so schwere Lebensführungen erlebt hat, alles wurde ihm genommen, sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Und er kam selber ins Zweifeln. Er kam in Anfechtung. Aber sein Herr hat ihn nie losgelassen. Auch wenn der Glauben Hiobs an manchen Stellen eingebrochen ist, aber nicht abgebrochen. Der Herr hat ihn nie losgelassen. Er hat ihn getragen. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Wir gehen ins letzte Jahrhundert. Ist ja noch nicht so lange her, das letzte Jahrhundert. Da gehen wir zu dem bekannten Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der so gewaltig predigen konnte, der schlagfertig war, der einen gesegneten Humor hatte. Und was die wenigsten wissen, Pfarrer Wilhelm Busch kam nie über den Tod seiner beiden Söhne hinweg. Das hat er nie unter die Füße bekommen. Der erste Sohn starb als Säugling, hat ihn noch tot in den Armen zum Arzt getragen. Damals gab er noch keinen Rettungswagen und sonst etwas. Und der zweite Sohn musste, obwohl er Bluter war, in den Krieg ziehen in Russland. Und er verblutete mit 19 Jahren in irgendeinem Lazarett, damals an der Ostfront. Wilhelm Busch wurde damit nicht fertig. Er hatte auch Töchter, die er sehr lieb hat, über den Verlust seiner beiden Söhne. Und da ging er zu einem Freund in die Seelsorge. Und dieser Freund sagte zu ihm: Wilhelm, wenn du nicht drüber kommst, dann musst du drunter bleiben. Und das hat Wilhelm Busch ab diesem Tag befolgt. Und Wilhelm Busch konnte davon reden, was es heißt, einen Heiland zu haben, einen Retter zu haben. Das wurde ihm über alles groß, auch wenn der Schmerz bleibt. Und einmal sagte Pfarrer Busch in Bezug auf sich selbst: Gott tut sein Werk mit zerbrochenen Stäben. Ein Gott, der die Seinen hält und trägt. Karl Bernhard Gafe war ein Herrenhuter Liederdichter und er hat es so schön in einem Lied zusammengefasst: Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Nun, am Anfang, wenn man zum Glauben an Jesus kommt in der Nachfolge, vor allem wenn es noch in jungen Jahren ist, dann ist man oft noch überzeugt von seinem Willen, von seiner Hingabe, das, was man für den Herrn tun will und kann, von der eigenen Willenskraft. Und über all die Jahre der Nachfolge wird einem dann immer bewusster, dass es der Herr ist, der einem hält, der einem trägt und der einem bewahrt. Und was für ein Wissen, was für ein Vorrecht, in diesem Wissen auch in der heutigen Zeit vorausschauen zu dürfen. Keiner weiß ja, was im persönlichen Leben kommt. Aber wenn wir auch an das Gemisch denken, weltweit, das wir haben, Ukraine-Krieg, ein drohender Wirtschaftszusammenbruch weltweit mit völliger Überschuldung, was da alles kommen kann, Israel, Iran, China, Taiwan-Frage und so weiter, völlig ungewisse Zukunft, wir werden, wie brüchig alles ist. Und was für ein Vorrecht, in allem zu wissen. Egal was kommt, der Herr hat versprochen, die Seinen hindurchzutragen. Das ist übrigens der einzige Grund, wenn wir in die Bibel schauen, warum Gott am Ende mit Israel zum Ziel kommt. Weil er durch alle Stürme hindurch, durch alles Versagen, auch durch alles Gerichtshandeln mit seinem Volk, weil er sie hält, sie trägt und am Ende seine Verheißungen erfüllt. Und damit kommen wir zum Dritten: ein Gott, der alles weiß und lenkt. Immer wieder fordert Gott sein Volk auf, daran zu denken, wie unvergleichlich er zu allen Götzen ist. Und im Zusammenhang mit dem früheren und der Urzeit in Vers 9, da habe ich im Rückblick Gottes Handeln in der Geschichte Israels erwähnt, von damals aus im Rückblick. Es geht aber um noch etwas. Das, was Gott vor langer Zeit verkündigt hat, das wird ganz sicher kommen. Die Eroberung Babylons kam in jeder Nacht für den König Belsazar und die Seinen völlig überraschend. Sie hielten sich für unbesiegbar. Sie haben diese rauschende Party deshalb gefeiert. Und dann kam der Zusammenbruch. Was für ein Desaster für die scheinbar so überlegenen Götter Babylons. Hilflos fielen sie den Eroberern in die Hände. Der lebendige Gott dagegen verkündigt von Anfang an, was kommen soll und was noch nicht geschehen ist. Das heißt, es gibt keine Überraschungen für ihn. Es gibt nichts, das er nicht weiß. Niemals muss er sich korrigieren. Im Gegensatz, jetzt denken wir mal ein gutes Jahr zurück, 24. Februar 2022, wenige Tage zuvor haben noch die meisten westlichen Staatsoberhäupter gesagt, gibt keinen Ukraine-Krieg. Putin, das ist nur ein Machtspiel, aber es ist alles berechenbar, es wird keinen Ukraine-Krieg geben. Nun, wie sie gedacht haben, das wissen wir nicht, aber das haben sie behauptet. Und dann kam der 24. Februar und viele mussten sich korrigieren, wurden völlig überrascht von dem tatsächlichen Angriff. Gott wird von nichts überrascht. Unser Text zeigt uns diese Einzigartigkeit Gottes, der alles längst im Voraus weiß. Und wie erwähnt, lesen wir den Fall Babylons und seiner Götzen in unserem Text schon als geschehen, obwohl das erst rund 160 Jahre später so eingetroffen ist. Ich habe erwähnt diesen Adler in Vers 11, den persischen König Kyros, oder mein Mann, sagt der Herr, die Person, die er gebraucht. Und einige Kapitel zuvor in Jesaja 44, Vers 28 und 45, 1, wird er nicht nur als Adler oder Mann bezeichnet, sondern mit seinem tatsächlichen Namen Kyros genannt. Mein Knecht Kyros wird kommen. Damals war der König Kyros noch gar nicht geboren. Ich habe es gesagt, da war noch nicht mal Babylon diese Weltmacht gewesen. Ein Gott, der alles im Voraus weiß, den nichts überraschen kann. Er sagt von Urzeit her, was kommen wird. Nichts entzieht sich seiner Allwissenheit. Es kann es auch in unserem Leben, wenn wir zu Jesus gehören, für uns völlig unvorhersehbare Einschnitte geben. Völlig unvorhersehbaren Entwicklungen. Das haben wir nicht gewusst, das haben wir nicht geahnt, mit dem haben wir nicht gerechnet. Und es kann bei schweren Lebensführungen auch mit Tränen verbunden sein. Und da bleiben Fragen offen, warum ist es jetzt so in meinem Leben? Warum greift der Herr nicht ein? Warum verschont er mich nicht davor? Aber auch wenn wir selbst nicht damit klarkommen, wenn der Schmerz da ist, wenn Tränen da sind, dürfen wir wissen, unser Herr hat das längst gewusst. Ihn kann nichts überraschen. Er weiß und kennt alles. Das ist seine Einzigartigkeit und das ist eine Zuflucht und ein Trost in schweren Lebensführungen. Nun ist Gottes ewige Allwissenheit das eine, dass er eines weiß. Aber jetzt kommt eine Formel, nicht eine mathematische, eine geistliche Formel. Vorherwissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Ich sage es nochmal. Vorherwissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Und ich mache das Ihnen ganz praktisch an einem Beispiel deutlich. Über 25 Jahre her, ich stand in St. Gallen auf der Fußgängerbrücke, da war unterwegs, etwas entfernt von mir, unter einem großen Mikromarkt, Parkplätze an der Straße, rechts und links parkten die Auto vor Mikro, ging die Straße vorbei. Und dann sah ich von der Fußgängerbrücke aus, wie zwei, die gegenüber geparkt haben, beide rückwärts aus der Parklücke stießen. Und beide haben voll beschleunigt, also für rückwärtsfahren. Haben wohl beide nach rechts und links geschaut, ob die Straße frei ist, aber keiner der beiden Fahrer hat sich wohl umgedreht, nach hinten geschaut. Und ich wusste genau, was in den nächsten Sekunden passieren würde. Mitten auf der Straße, bam, hat's gemacht, richtig heftig geklappert. Nun, ich stand auf der Brücke und habe das vorausgesehen. Jetzt kommt das eine. Vorauswissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mal schreien, die waren viel zu weit weg. Hätte wahrscheinlich auch nichts mehr genützt, geht ja so schnell. Ich habe das vorausgesehen, aber ohnmächtig stand ich da, bis es geklatscht hat. Genau so, wie ich es erahnt habe. Also, Vorherwissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Gottes Einzigartigkeit ist ganz anders. Er weiß nicht nur im Voraus, was kommt. In Vers 10 in unserem Text geht es weiter. Er lässt es sogar kommen. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich tun und vollbringen. Er lässt Kyros, diesen heidnischen König, 160 Jahre später über Babylon kommen, um Babylon zu richten. Er ist ein Gott, der souverän handelt und der alles lenkt. Und es wird in Vers 11 in unserem Text noch einmal ausdrücklich betont. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es aus. Ganz wichtig, Gott lässt nicht nur zu, sondern über allem handelt Gott souverän mit der Eroberung Babylons durch Kyros. Und übrigens finden wir dasselbe im Propheten Habakuk. Habakuk hat ja gelitten, ja wie kann Gott so viel Sünden seinem Volk zulassen, warum greift er nicht ein? Und dann zeigt ihm Gott, wie er eingreift. Er sagt, warte, zur richtigen Zeit wird die Sünde gerichtet. Und dann sagt er, ich lasse die Chaldäer kommen. Ein zutiefst gottloses Volk. Nicht, ich lasse zu, dass die Chaldäer kommen. Ich lasse die Chaldäer kommen. Ein zutiefst gottloses Volk. Naja, für Habakuk der nächste Schock. Wie kann ein heiliger Gott so etwas tun? Aber Habakuk 1,6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Jetzt, damit wir das Richtige verstehen. Damit ist das Böse, welches die Chaldäer oder später auch die Perser taten, nie entschuldigt. Wir haben das ja gerade gesehen. Gott hat die Chaldäer, die Babylonier sind dieselben, die hat er gerichtet durch die Perser. Und später wurde Perser gerichtet. Er ist aber so einzigartig groß, dass er nicht nur alles weiß, sondern immer am Handeln ist und durch alle seine Pläne und Ziele verfolgt. Und selbst das Böse, das gegen ihn gerichtet ist, muss dazu dienen, dass er am Ende zum Ziel kommt, dass sein Wille zur Ausführung kommt. Und ich sage nochmal, dann wird unser Denken gesprengt, damit ist das Böse nie entschuldigt, sondern es wird gerichtet. Eben, deshalb sage ich kein Gottesbild. Das sind Dinge, die unseren menschlichen Intellekt übersteigen, die unsere Denkgrenzen sprengen. Und selbst im Buch der Offenbarung ist Gott am Ende immer der Handelnde. Er gibt das Heft nie aus der Hand. Obwohl die Finsternis tobt, obwohl die Menschheit gegen den lebendigen Gott rebelliert in der Offenbarung. Und übrigens, was für eine Ermutigung ist das auch in unserer Zeit mit ihren ganzen düsteren Entwicklungen und Szenarien. Der lebendige Gott weiß alles, er handelt über alles, er kommt zum Ziel. Auch dann, wenn es für uns manchmal sehr, sehr beschwerlich werden kann. Ich habe schon gesagt, manche Lebensführungen können so schmerzhaft und unverständlich sein. Schwere Lebensabschnitte können Narben hinterlassen. Und ich meine jetzt nicht nur Operationsnarben, das kann auch sein, sondern einfach Spuren in unserem Leben, Narben in unserem Leben. Und auch das Böse, was uns möglicherweise andere Menschen zufügen, ist damit nie entschuldigt. Aber es steht über allem. Was wir hier in Jesaja 46 lesen, das klingt in Römer 8, Vers 28 an. Oder in Jesaja 46 klingt das an, was in Römer 8 und 28 steht. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, nicht nur das Gute und Angenehme, sondern alle Dinge zum Besten dienen oder mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Der lebendige Gott, unser Herr Jesus, sie sind so einzigartig. Sie sind nicht nur allwissend, sondern sie handeln und lenken souverän alles. Und damit kommen wir zum Letzten. Ein Gott, der alles gibt und rettet. Ich habe gesagt, es war Israels große Gefahr, den lebendigen, einzigartigen, unsichtbaren Gott zu verlassen und Götzen anzuhängen. Und jetzt fordert Gott sie in unserem Text in Vers 12 zum zweiten Mal auf, zum Hören. Sie sollen ja immer hören. Aber zum zweiten Mal steht da, hört, das erste Mal in Vers 3 und das zweite Mal in Vers 12 hinhören. Israel war stolz, sie waren verstockt. Sie waren fernab von der Gerechtigkeit Gottes. Sie zweifelten an seiner Gerechtigkeit. Sie zweifelten daran, dass er der Einzigartige, der Unvergleichliche ist. Und jetzt handelt Gott in seiner Gerechtigkeit. Und er gibt Zion, das ist Jerusalem, Rettung. Und im zweiten Teil von Vers 13 haben wir wieder dieses göttliche Ich will, sagt der lebendige Gott. Der Herr will Rettung geben. Er möchte seine Herrlichkeit für Israel geben. Und wenn wir Vers 13 lesen, hat das keinen Grund auf der Seite Israels, dass Gott Rettung gibt. Sondern es ist in Gott selbst begründet. Er ist ein Gott, der alles gibt und der rettet. Und in diesem Vers geht es um die zukünftige Herrlichkeit Israels und Jerusalem nach der Wiederkunft Jesu. Diese Verheißungen stehen ja noch aus in der Bibel. Aber mit diesem göttlichen Ich will klingt an, warum das so sein wird, dass er mit Israel zum Ziel kommt, dass sie errettet werden. Ich habe schon gesagt, auf der Seite Israels gibt es keinen Grund dafür, sondern es ist Gott, der seine Verheißungen um seines Namens willen wahr macht. Israel hat ein stolzes Herz. Sie sind fern der Gerechtigkeit Gottes, sagt Jesaja. Ich habe vorhin die Klage Gottes in Jesaja 43 erwähnt. Du hast mir nicht Gewürzrohr mit Gold gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht gedrängt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten. Was hat Israel dafür verdient? Gottes gerechtes Gericht. Und was kommt? Er vollbringt die Rettung für sie, die das gar nicht verdient haben. So einzigartig und unvergleichlich ist er. Und genauso geht es weiter in Jesaja 43, Vers 24. Da sagt er, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott selbst muss diese unverdiente Rettung vollbringen. Niemand anders kann das tun. Und das lesen wir auch in Jesaja 43, 11. Da sagt der lebendige Gott, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und damit sind wir bei Jesus, dem Retter. Wenn es um Rettung geht, wenn es um Vergebung geht, wenn es um die geschenkte Gerechtigkeit Gottes geht, geht es immer um Jesus. Wir haben gehört, wie Gott sagt, dass sein Volk ihm Mühe gemacht hat mit den Missetaten und Sünden. Sie fragen nicht mal nach ihm. Sie schweifen ab zu anderen Göttern. Und da gibt Gott Rettung und vollbringt alles. Und er tut das selbst. Er lässt seinen geliebten Sohn in diese Welt kommen. Und er lässt ihn nicht nur in diese Welt kommen, er lässt ihn für die Missetaten seines Volkes zerschlagen. Die gerechte Strafe Gottes, der Zorn Gottes liegt auf ihm. Das wird uns in Jesaja 53 gesagt. Er gibt alles in Christus für uns. Er gibt Christus dahin. Nur so kann der Gerechtigkeit eines heiligen Gottes Genüge getan werden. Nur so kann es auch für uns Errettung geben, die wir genauso ein stolzes Herz haben wie Israel sind, fernab der Gerechtigkeit Gottes. Und Philipp Spieler hat es so schön in der vierten Strophe des bekannten Liedes bei der Jesu will ich bleiben zum Ausdruck gebracht. Wo ist solch ein Herz zu finden, der was Jesus tat mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut, sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Ich habe vorhin Römer 8, Vers 28 zitiert. Und einige Verse vor dieser Stelle in Römer 8 spricht Paulus davon, dass Gott für uns ist. Und mit für uns ist gemeint alle, die an Jesus als ihren Retter glauben. Gott ist für die, die an Jesus als ihren Retter glauben. Gott ist für uns. Und dann kommt die Begründung, warum Gott für uns ist. Nicht, weil wir ihm so sympathisch wären. Nicht, weil er uns so toll findet. Nicht, weil es doch noch irgendetwas Gutes an uns gibt. Sondern Paulus sagt in Vers 32, er, der sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns in ihm nicht aus alles schenken? Wir können uns die Gunst Gottes nicht verdienen, sondern er hat alles für unsere Rettung getan. Deshalb ist er für die, die an Jesus glauben. Er hat Jesus für unsere Schuld hingegeben, für unsere Sünde. Und Jesus hat die Gerechtigkeit gelebt, die wir benötigen, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Ganz wichtig, dass wir das sehen von der Bibel. Ohne Jesus ist Gott gegen dich. Und die Bibel sagt uns, es ist furchtbar, einmal in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber wer Jesus erkannt hat, wer an ihn glaubt, der darf wissen, Gott ist für mich, nicht weil ich so gut bin oder weil ich das hinbekomme, sondern weil Jesus alles für mich getan hat. Dass Gott auch mit Israel am Ende zu seinem Ziel kommt, hat seinen Grund allein darin, dass Jesus alles sein getan hat. Deshalb am Ende Israel, der Rest Israels, errettet wird. Ich habe am Anfang erzählt von der Reformation in Elm, wie die Einwohner zuerst nicht wussten, was sie machen sollten. Dann kamen sie auf die Idee, die Heiligenbilder rauszutragen, in das Bachbett zu werfen. Und wenn sie wirklich helfen können, dann müssen sie von selbst wieder in der Kirche stehen. Es waren die toten Götzen, die Israel immer wieder von seinem einzigartigen, unvergleichlichen Gott wegzogen. Und auch die scheinbar so siegreichen Götter Babylons, Bel und Nebo, werden am Ende den Kürzeren ziehen. Für Jesaja noch in der Zukunft, für uns heute längst Vergangenheit im Rückblick. Und demgegenüber stellt der lebendige Gott seine Einzigartigkeit. Und wir sind nicht besser als Israel. Es ist auch unsere Gefahr, dass anderes uns wichtiger wird. Wenn wir zu Jesus gehören, dass wir unzufrieden werden und nicht mehr sehen, wer dieser Gott ist, durch den wir, durch Jesus Christus oder zu dem wir durch Jesus Christus Abba, lieber Vater sagen dürfen. Und deshalb zeigt uns Gott seine Einzigartigkeit auf vierfache Weise. Ein einzigartiger und unvergleichlicher Gott. Ein Gott, der sein Volk hält und trägt. Ein Gott, der alles weiß und lenkt. Und ein Gott, der alles gibt und rettet. Und ich schließe mit dem Refrain und der zweiten Strophe eines Liedes von Gerhard Schnitter, das wir oft gesungen haben vor, sind es 35 Jahre, damals die Ausbildungszeit am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission. Und da hat man das noch gesungen. Ich habe so gesagt, die eigene Willenskraft und was können wir für den Herrn tun, ist ja auch richtig im richtigen Sinn. Da hat man das noch so gesungen. Und über all die Jahre hat man immer mehr erkannt, was das bedeutet, dieses Lied zu singen. Und das heißt, Jesus dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Und jetzt kommt's, will alles nur von dir erwarten, denn nur was du gibst, ist auch gut für mich, will mich nicht mehr an Wünsche klammern. Vertrauen will ich ganz auf dich, Jesus, dir nach, weil du rufst. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du, der lebendige Gott, dich uns durch dein Wort geoffenbart hast. Und dass wir dich so sehen dürfen, wie du bist, der unfassbare, heilige, ewige Gott, der König der Zeitalter, der allein Unsterblichkeit hat. Und hab Dank für dieses Vorrecht, dass wir durch den Herrn Jesus zu dir, Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Für diese ganz persönliche Ich-Du-Beziehung. Und Herr Jesus, du weißt aber auch, wie wir gestrickt sind, wie wir uns oft ein begrenztes Bild von dir machen oder meinen, du müsstest so sein und du müsstest so handeln, wie wir das gerne hätten. Mach uns zu Menschen, die immer mehr wachsen in der Erkenntnis des lebendigen Gottes. Auch wenn wir dich nie ganz verstehen können, aber die staunen über deine Herrlichkeit, über deine Größe und die dir vertrauen lernen. Hab Dank, dass du uns in Jesus Christus alles geschenkt hast. Für unsere Errettung, für die Nachfolge und auch einmal für die Vollendung. Amen.